Diese Übertragung kann Spuren von Kunstfreiheit enthalten.
Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Liebe.Bayern, dem Podcast über Reisen, Kultur und Überraschungen in Bayern. Mein Name ist Stefan Hanitsch.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Andrea Pauli und man hört es gleich, ich bin hier die Preißin unter den Moderatoren. Aber ich habe Wurzeln im Allgäu und deswegen darf ich hier auch mitmachen.
Okay, ja. Den halben Podcast aber nur, liebe Andrea. Nein, es ist sehr schön, dass du da bist. Also wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich gerne mehr wissen würden über Bayern. Es ist schön in der Welt, es ist schön, wenn man viel rumkommt und sich das ein oder andere Land anschaut, aber es ist halt Bayern trotzdem das Land, wo ja bekanntlich Gott zu Hause ist und Gott lebt. Die Frage ist, wo genau? Dem gehen wir nach.
Wir verstehen uns gar nicht so sehr als Bayern-Experten, sondern vielmehr als Bayern-Entdecker. Wir begehen uns auf Spurensuche und wollen mehr rausfinden über dieses Bundesland, über den Freistaat. Und vor allem geht es uns um Details, die noch nicht jeder kennt und die auch nicht in jedem Reiseführer stehen.
Liebe.Bayern ist eine Podcast-Reihe über Reisen in Bayern. Dazu zählen natürlich die Urlaubsreisen. Wir machen aber auch Kulturreisen mit euch. Und nicht zuletzt kulinarische Reisen und haben auch Satire im Programm. Heute aber beginnen wir mit der Reise in den Chiemgau und zwar im Winter. Wir haben eine Reihe von Tipps für euch und wir sprechen auch über die Seele des Chiemgau, haben später zu Gast am Telefon einen Chiemgau-Experten und Liebhaber, den Journalisten und Autor Klaus Bowers. Und wir erzählen euch auch die eine oder andere Geschichte über dieses Land, was am Beispiel der Irmingard eine Zeitreise ist.
Bevor wir uns auf diese Reise begeben, gucken wir erstmal, was der Chiemgau überhaupt ist. Und das Wichtigste daran ist schon mal, dass es auf keinen Fall das Chiemgau heißt, auch wenn das sogar in Büchern und bei Einheimischen schon mal vorkommt. Richtig ist aber der Chiemgau. Und dieser liegt in den Landkreisen Traunstein und Rosenheim. Und das Zentrum des Chiemgau ist natürlich der Chiemsee mit seinen drei Inseln. Dem berühmten Herrenchiemsee, Frauenchiemsee und der kleinen Krautinsel.
Bewohnt von Schafen, also die Krautinsel.
Genau. Und das Interessante ist, dass, obwohl die Herreninsel viel, viel größer ist, dort viel weniger Menschen leben als auf der Fraueninsel zum Beispiel. Da sind es nämlich so ungefähr 300. Und auf der Insel Herrenchiemsee mit dem großen Schloss sind es nur ein paar Einzelne. Diese drei Inseln zusammen ergeben die zweitkleinste Gemeinde in ganz Bayern. Und das auf dem größten See Bayerns.
Wir haben aber nicht nur den größten See im Chiemgau. Wir haben selbstverständlich auch das größte Gipfelkreuz. Die Kampenwand, sehr prägnant mit ihren Zacken, ist zwar bei weitem nicht der höchste Berg, das ist deutlich unter 2000, aber das größte Gipfelkreuz ganz Deutschlands mit 12 Metern haben wir da aufgestellt. Also ein Indiz, dass Gott im Chiemgau lebt.
Das könnte schon sein. Und wer die Berchtesgadener und die Chiemgauer Alpen direkt im Umkreis hat, der wird natürlich zum Bergsteigen auch so ein bisschen animiert. Und wir kommen zum ersten Promi des Chiemgaus, beziehungsweise gleich zwei. Die berühmten Huberburm kommen nämlich von da.
Die Huberburm leben zwar im Berchtesgadener Land, aber sind aus dem Chiemgau. Und dass im Chiemgau sehr wohl auch Wintersport passiert und gut passiert, ist natürlich die Rosi Mittermeier auch ein gutes Beispiel für.
Und ganz besonders bekannt für den Chiemgau sind die Musiker von La Brass Banda, die sogar ihr zweites Album nach ihrem Heimatort benannt haben. Übersee steht nämlich nicht etwa für irgendwelche transatlantischen, völkerverständigenden Themen, sondern für ihr Heimatort.
Die Region aus der Luft zu beobachten ist sowohl Winter wie Sommer übrigens ein heißer Tipp. Gibt es umsonst ein Tool bei Google Earth? Kann man, also wenn man Google Earth runterlädt auf dem Rechner, das geht sowohl Windows als auch andere Systeme, kann man ein Tool starten unter Tools oder Werkzeuge, nämlich den Google Earth Flugsimulator. Kostet nichts, kostet gar nichts, wenn man eine Maus und eine Tastatur hat, die die diese Seite rauf und Seite runter Tasten haben. Dann braucht man auch keinen Joystick. Und zum Beispiel der Flug von Zürich zum Chiemsee über diese ganze Voralpenlandschaft ist ein Erlebnis, auch wenn es jetzt nur Google Earth ist, aber es sind ja die Originalaufnahmen. Ich habe das sehr genossen und fand es toll, das einmal von etwas weiter weg anzuschauen. Diese Region, die freundlicherweise der Gletscher vor ungefähr 15.000 Jahren für uns so zauberhaft modelliert hat. Da hat er sich nämlich zurückgezogen in die Alpen. Am Ende der letzten Eiszeit sich der Gletscher weitestgehend in die Alpen zurückgezogen, leider jetzt auch immer mehr. Aber jedenfalls hat er eine Moränenlandschaft gebildet, die ihresgleichen sucht, wahrscheinlich auf der Welt. Viele sagen, es ist die schönste Gegend überhaupt. Gut, also wenn man das aus der Luft oder mit dem Auto oder auch mit dem Radl beim im Sommer eher natürlich, oder beim Wandern oder mit dem Zug erkundet die Region, dann erkennt man, dass der Chiemgau ein eigenes Land mit einer eigenen Regionalwährung, dem Chiemgauer. Es ist eine Tourismusregion, es ist aber vor allem auch eine Kulturlandschaft, heißt es, glaube ich. Kaum jemand kennt den Chiemgau so gut wie Klaus Bowers. Er hat mehrere Bücher über den Chiemgau geschrieben. Große Bühne, Chiemgau, wo es um die Kultur geht. Wunderbare Wasserorte, gemeinsam mit Christine Paxmann. Sein aktuelles Buch heißt Lieblingsplätze Chiemgau. Eine neu aufgelegte Fassung von der Chiemgau weiß, blau und weltoffen. Herzlich willkommen, lieber Klaus Bowers. Danke, dass du dir für uns Zeit nimmst.
Freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Klaus, was sagen eigentlich die Einheimischen dazu, dass ausgerechnet du als Zugereister Bücher über ihre Heimat schreibst?
Also sie haben es mir nicht übel genommen und es gibt ja so eine Erzählung, dass gerade die Zugereisten die Gegenden, die sie unsicher machen, besonders intensiv und nachhaltig durchschauen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich lasse es mal so stehen.
Was macht denn den Chiemgau im Winter besonders schön und was würdest du unternehmen?
Also der Winter im Chiemgau hat sich wie überall geändert und ein Wintersport-Eck war der Chiemgau eigentlich in dem Sinn noch nie. Obwohl, ich habe vorhin mal nachgeschaut in einem meiner Bücher. Es wurden bereits 1896 Skifahrer im Chiemgau entdeckt. Also wir gehören zu den Frühen. Und 1906 gab es sein erstes Rodelrennen von der Hochgern abwärts. Auf den schaue ich immer, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Was ich gerne mache im Winter, weiterhin an das Chiemsee-Ufer gehen und die Beachbar aufsuchen, wenn sie einen guten Glühwein hat. Das würde ich jetzt mal so empfehlen. Man kann natürlich nach wie vor auf die Kampenwand rauffahren oder aufgehen. Mit Ski abwärts fahren wird schwierig, habe ich ja gerade geschildert. Was im Winter schön ist, wir haben klarere Sicht als im Sommer. Ich bin kein Wintersportler, sage ich dazu.
Hast du noch einen Geheimtipp, wo es im Winter ganz besonders schön ist?
Ja gut, also das fällt mir bei Ruppolding natürlich ein, oder Reit im Winkel besser gesagt, der Frillensee. Das ist ein schöner Spaziergang von ungefähr anderthalb Stunden. Und der Frillensee ist einer der kältesten, wenn nicht sogar überhaupt der kälteste See in der Gegend. Friert auch regelmäßig zu, war früher sowas wie, bevor es in Inzell diese künstliche Eislaufbahn gab, das Zentrum für Eislauf, Eishockey und so weiter, alles was auf Schlittschuhen stattfand. Das ist ein schöner Tipp. Der steht aber, glaube ich, auch im Buch über die Wasserorte. Also das uneingeschränkt zu empfehlen. Und wenn man Glück hat, liegt auch Schnee.
Klaus, was macht denn die Menschen im Chiemgau aus deiner Sicht so besonders?
Ja, mein Buch heißt ja nicht so ganz ohne Grund Der Chiemgau weiß, blau und weltoffen. Also eins von den Büchern. Das, es sind subjektive Empfindungen natürlich. Aber eigentlich ist es so die friedliche Grundstimmung der Menschen, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist immer der Beweis, wenn jemand aus dem Ausland, also zum Beispiel aus Marburg oder aus dem Rheinland nach Bayern kommt und da aufgenommen wird, dass man halt sehr weltoffen tatsächlich ist. Vielen Dank, lieber Klaus Bowers. Wir hoffen, dass wir dich auch bald wieder begrüßen können, weil wir werden im Sommer sicher wiederkommen und den Chiemgau bereisen als Podcast-Reisende und auch vor Ort.
Gerne, jederzeit.
Die Fraueninsel, die ist ein ganz besonderer Ort im Chiemgau. Die hat sozusagen ihre eigene Heilige. Eigentlich ist es nur eine selig gesprochene, aber für die Menschen im Chiemgau ist sie schon wie eine Heilige. Ich spreche von Irmingard. Die hat der Legende nach vor sehr langer Zeit, im 9. Jahrhundert, zwei Fischern das Leben gerettet, die auf den See rausgefahren sind, dann in einen Sturm geraten sind und nicht mehr zurückkamen. Und sie wollte allein rausrudern, um ihnen zu helfen. Und dann hat der liebe Gott ein bisschen eingegriffen. Das könnte für die These sprechen, dass er im Chiemgau wohnt oder zumindest mal gewohnt hat. Es gab ein helles Licht, das den Fischern den Weg zur Irmingard gezeigt hat. Und daraufhin sind sie sicher zur Fraueninsel gelangt. Das Besondere an Irmingard ist jetzt nicht nur, dass sie diese Fischer gerettet hat und diese Legende, sondern auch, dass sie als sehr fürsorglich und sehr hilfsbereit galt. Dabei war ihr eigentlich ein ganz anderes Schicksal vorhergesagt. Irmingard war nämlich eine Prinzessin. Sie war die Tochter von Ludwig dem Deutschen und damit sogar die Urenkelin von Kaiser Karl dem Großen. Aber sie und ihre beiden Schwestern wurden im Kloster erzogen, wurden Nonnen und wurden alle Äbtissinnen. Das war eine ziemlich verrückte Zeit damals eigentlich, um Prinzessinnen ins Kloster zu schicken, oder Stefan?
Ja, tatsächlich die spannende Frage, warum gibt man, sie war Urenkelin von Karl dem Großen, die Irmingard ist also aus dem Geschlecht der Karolinger, das geht zurück, sie ist Urahnin von Karl Martell, da gehen wir schon sehr weit zurück im Mittelalter. Das Frankenreich ist das Reich in der Nachfolge vom Zusammenbruch Westroms. Das geht vom Atlantik, vom französischen Atlantik bis weit nach Ostdeutschland, im Süden bis nach Rom. Das ist unvorstellbar groß. Königreich Bayern war ein kleiner, aber feiner Bestandteil vom Frankenreich und zur Zeit Irmingards, schon nach der Teilung vom Vertrag von Verdun, Teil des Ostfrankenreichs, was später Heiliges Reich Deutscher Nation wird und irgendwann Deutschland. Auch die anderen Nationalstaaten, Frankreich, Italien, sind letztlich aus diesem Gebiet hervorgegangen. Und in einer sehr turbulenten politischen Zeit, dass man da Töchter nicht verheiratet und Bündnisse schmiedet, sondern zu Gott gibt, ist was Besonderes. Haben uns gefragt, ob es mit dem Großvater zu tun hat. Ludwig der Fromme hat er geheißen, haben es aber nicht genau in Erfahrung gebracht bis jetzt. Vielleicht wisst ihr da was. Irmingard geht also auf die Fraueninsel mit einem Umweg und kümmert sich weit über die Grenzen des Chiemsees hinweg um arme und bedürftige Menschen und hat deswegen einen ganz besonderen Platz in dieser Region. Nicht sehr lange danach stirbt aber ihr Geschlecht, das der Karolinger, aus. Geht also zurück auf Karl Martell, aber im 10. Jahrhundert ist dann irgendwann vorbei mit der Karolinger Herrschaft. Aber Irmingard ist in Köpfen und Herzen geblieben.
Die Geschichte von Irmingard hat damit ja nicht aufgehört, sondern es gibt eine ziemlich gruselige Geschichte über ihre Reliquie. Magst du die erzählen?
Der Schädel der seligen Irmingard wurde irgendwann ins Kloster Seeon gebracht, auch ein berühmtes Kloster im Chiemgau, irgendwann wieder zurückgebracht, 1922. Und seit 2003, dank der modernen Wissenschaft, man hat Gentests gemacht und weiß man jetzt tatsächlich, das ist der Schädel von der Irmingard. Mir ist aber nicht klar geworden, warum man das überhaupt gemacht hat, also warum man sie da weggetan hat. Die Irmingard hat gelebt und gewirkt, hauptsächlich oder am bedeutendsten im Chiemgau auf der Fraueninsel und dabei hätte man es auch belassen sollen, meiner Meinung nach.
Für mich klingt das auch nach Ränkespielen und Macht, weil ja die Reliquien von Heiligen oder in dem Fall Seligen sehr oft auseinandergenommen und in vielen Teilen verstreut wurde. Und der Kopf ist ja die wichtigste Reliquie. Vielleicht ging es da um kirchliche Machtspiele. Vielleicht weiß auch das jemand von unseren Hörern.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Vorhaut von Jesus Christus ein Politikum ist. Ich habe das gelernt beim Josef Hader in seinem Programm Privat. Da ist ja auch, geht's viel um Gott und was nicht so göttlich ist an dem Verein, der sich ihm ein bisschen angehängt hat. Der sagt in dem Programm, dass es einen Streit gibt in der Theologie, ob diese Vorhaut auferstanden ist.
Auferstanden?
Oder nicht?
Das wäre nochmal eine ganz eigene Geschichte.
Ja, also am dritten Tage. Ja, also das sind Probleme, die wir Gott sei Dank in der Form halt nimmer haben.
Gott sei Dank nicht. Das ist zwar theologisch äußerst spannend und sicher noch eine ausführliche Diskussion wert, hat aber nicht wirklich was mit dem Chiemgau zu tun. Weißt du nicht vielleicht doch noch was über die Fraueninsel zu berichten, Stefan?
Ja, freilich. Natürlich haben wir auch Ausflugstipps. Neben der Frage, wo Gott wohnt und wo seines Sohnes Auferstehung und in welcher Form stattgefunden hat. Die Fraueninsel ist gerade im Winter sehr schön. Schwester Veronika hat mir gesagt, dass das jeden Tag anders ist und immer wieder aufs Neue schön. Sie ist eine der Benediktinerinnen, die im Frauenwörth wohnen und schwärmt von der Weihnachtskrippe, die dort seit dem Jahr 1627 existiert. Damals hat man das angeschafft, um ein Zeichen zu setzen für die Aufnahme von Bedürftigen. Während des Dreißigjährigen Krieges, natürlich gab es Menschen, die vor marodierenden Söldnern oder einfach vor dem Krieg auf der Flucht waren. Und sehr viele von ihnen haben Schutz gefunden auf der Fraueninsel. Und dort gibt es diese Krippe mit einige der Figuren aus dem 17. Jahrhundert sind noch erhalten. Die Maria, einige Könige, auch ein Schäfer. Und es lohnt sich, sich das anzuschauen. Ist allerdings nur 1 bis 2 Tage vor Heiligabend zu sehen. Der Weihnachtsmarkt, falls er geöffnet hat, irgendwann wird es ja wieder normal werden, ist sehr voll. Aber generell natürlich ist es etwas ruhiger im Chiemgau im Winter, weil es ja hauptsächlich im Sommer von sehr vielen Menschen aufgesucht wird.
Genau. Und im Winter gibt es am Chiemsee eine Besonderheit, die man im Sommer nicht sehen kann. Da gibt es nämlich Flamingos. Da tobt eine kleine Herde ab und zu durchs Ufer und lässt sich mal blicken und mal nicht. Manchmal sind sie für ein paar Jahre wieder verschwunden, dann sind sie wieder da. Und sie sind so ein bisschen mysteriös, weil man nie genau weiß, wann und wo sie auftauchen.
Ich dachte, dass das afrikanische Vögel sind, Andrea. Und wieso sind die nur im Winter da?
Also so ganz genau habe ich das auch nicht herausgefunden. Aber wenn ich richtig informiert bin, sind die offensichtlich aus einer privaten Haltung. Und dass Flamingos afrikanische Vögel sind, stimmt auch nur zum Teil. Die sind nämlich deutlich anpassungsfähiger, als man ihnen zutraut. Und die können es sogar zu ziemlich kalten Minusgraden noch sehr gemütlich haben. Und die fühlen sich offensichtlich auch im Winter nicht dazu bewogen, irgendwo in den Süden zu fliegen.
Warum auch, wenn es im Chiemgau so schön ist?
Genau.
Ich hätte gedacht, dass sie halt kalte Füße, darf man nicht sagen, Beine bekommen.
Offensichtlich sind sie ziemlich gut isoliert. Enten kriegen ja auch keine kalten Füße. Oder Flossen.
Sind aber nicht so lang, die Entenbeine.
Das stimmt, aber dann kommt auch vielleicht nicht ganz so viel Kälte oben an. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall lassen sich die Flamingos durchaus da im Winter blicken. Und sie stehen ja auch immer nur mit einem Bein im Wasser. Vielleicht wärmt sich das andere in der Zwischenzeit auf.
Also man weiß nicht, wer die Flamingos angeschafft hat als Haustier.
Ja, zumindest
oder?
Nicht offiziell.
Nicht offiziell. Und Ludwig II. War es sicher nicht?
Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Obwohl es natürlich sehr gut zu ihm gepasst hätte.
Ja, die Flamingos hätten ihm bestimmt gut gefallen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht von ihm da eingerichtet worden sind. Herrn Chiemsee hat er aber wohl in Auftrag gegeben. Er wollte sein geliebtes Versailles. Er war ein großer Frankreich-Freund, ein sehr frankophiler bayerischer Fürst, König Ludwig, der auch nur unter größten Schmerzen gemeinsam mit Preußen gegen Frankreich in den Krieg 1871 gezogen ist, weil er pleite war, wollte er was wieder gut machen. Er wollte Versailles auf Herrn Chiemsee nachbauen. Das Geld hat aber nicht gelangt. Es ist nur ein Best-of-Versailles geworden, nur in Anführungszeichen. Der Spiegelsaal in Herrn Chiemsee ist mit 98 Meter Länge größer als das Original außerhalb von Paris. Und zweite Fun-Fact ist, genießen können recht lang hat der Ludwig auch nicht. Er hat insgesamt nur 9 Tage auf dem Schloss verbracht. Das ist natürlich einer der Magnistentouretten.
Magnistentourette. Das mag ich sehr.
Herrn Chiemsee ist natürlich einer der Touristenmagneten schlechthin. Kenner gehen aber gerne dann ins Alte Schloss, da wo auch unser Grundgesetz entstanden ist. 1948 oder so hat man sich gedacht, wo sind die Verfassungsväter und Väterinnen besonders inspiriert? Wo können sie eine gute Verfassung schreiben? Auf Herrn Chiemsee.
Soweit für Teil 1. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir wieder für euch da. Und dann geht es unter anderem weiter mit ein paar ganz konkreten Ausflugstipps. Wir haben ein paar Geschenke zu vergeben. Und wir klären natürlich die Frage, ob Gott nun im Chiemgau wohnt oder nicht. Bis gleich.
Eigen. Das heißt, echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Aigen haben? Nicht? Also, ein helles, ein altbayerisch dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterhäube, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. 9 Stammsorten und 3 saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier. Mehr Bierendurst.
Kommen die schönsten Sachen dabei raus, wenn man was einfach mal probiert. Der Ludwig hat sich wirklich Sachen ausgedacht, wo die Leute damals teilweise Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Heute sind wir sehr froh über diese, viele von den Bauten, die er in Auftrag gegeben hat, sind Wahrzeichen Bayerns. Disney hat sogar eins geklaut, nicht Herrn Chiemsee, sondern Neuschwanstein. Ich warte immer noch drauf, dass der Söder endlich Markenschutz anmeldet bei Disney und dass die jetzt mal, wenn sie das Logo verwenden, einen Betrag abtreten. Wäre absolut fällig. Und deswegen soll man ruhig einmal was probieren. Und auch wenn was anderes vielleicht dabei rauskommt, als was man sich drunter vorgestellt hat. Beispiel Therme Bad Endorf, auch im Chiemgau. Da haben die nach Erdöl gebohrt und haben dann kein Erdöl gefunden, aber vielleicht sogar was Besseres, nämlich Heilwasser. Das ist ein Traum, wenn man vielleicht den ganzen Tag sich im Schnee ausgetobt hat, Andrea. Da hast du ein paar Langlauftipps.
Jetzt gibt es natürlich die ganz berühmten Strecken, denn der Chiemgau ist mit Ruhpolding ja als Weltcup-Standort für die Biathleten weltberühmt.
Oh ja, genau, Skischießen in Ruhpolding. Das kommt tagelang im Fernsehen und dann heißt's, wo ist der oder jener Langläufer?
Wo ist Bele?
Skischießer.
Genau. Ja. Auch Normalos, die nicht gerade in Weltcup-Form sind, können da langlaufen. Die müssen auch gar nicht diese relativ vollen und berühmten Strecken nehmen, sondern die können auch, sagen wir, etwas kleinere und stillere Routen fahren. Da gibt es zum Beispiel eine Drei-Seen-Tour. Die führt um den Lödensee, den Weitsee und den Mittersee herum. Das ist auch bei Ruhpolding. Und das Schöne daran ist, es gibt Alternativen für die ganz Sportlichen. Die können dann noch irgendwelche Hänge rauf und runter fahren und die Tour noch ein bisschen erweitern. Die, die eher ein bisschen entspannt unterwegs sein wollen und ein bisschen mehr relaxen wollen, die können auch eine kürzere Tour fahren und noch irgendwo einkehren. Und das Schöne ist, es gibt so viele verschiedene Strecken da, dass man die ganz frei kombinieren kann und eigentlich jeden Tag eine andere Tour fahren kann.
Ich darf froh sein, wenn ich eine schaffe. Bin ein bisschen im Corona-Winterspeck gelandet.
Da bist du nicht alleine, glaube ich. Aber weißt du was, auch mit Winterspeck kann man ja Spaß im Schnee haben, denn man kann zum Beispiel auch sehr gut rodeln im Chiemgau. Und dann gibt es noch eine ganz besondere heimliche Tour, nämlich rund um den Froschsee herum. Der heißt auch nicht umsonst so, denn während man im Winter da ganz wunderbar mit den Langlaufski drumherum fahren kann, gibt es eine Zeit im Jahr, wo dieser See überhaupt nicht zugänglich ist. Da werden nämlich alle Straßen dorthin gesperrt. Der Froschsee ist nämlich tatsächlich für Amphibien ein echtes Paradies. Und weil die alle gleichzeitig dahin wandern, werden die Straßen für eine Weile zugemacht.
Mhm. Ja, passt gut zum Chiemgau. Die Menschen sind sehr umweltbewusst. Ist etwas, was die Biermöselblasen in Bayern ja mit gebildet haben ein Bewusstsein, dass Tradition und Umweltschutz sich nicht etwa ausschließen, sondern im Gegenteil Hand in Hand gehen. Eine der Nachfolgeorganisationen der Biermöselblosen sind die Wellbappen. Die kann man in der Käseralm sehen, auch natürlich unter Normalbedingungen, die ja auch bald wieder kommen werden, ganz sicher. Die Käseralm, das ist ein absolutes Familienparadies. Da kann man rodeln, da kann man sich ein Bier bei einer schönen Kleingunstabend genehmigen. Da gibt es auch Langlaufloipen. Und ja, ein absolutes Muss für Freunde der weltoffenen bayerischen Kultur.
Die Käsealm ist natürlich nur ein Ausflugstipp in der Region. Ganz viele weitere finden sich in den Büchern von Klaus Bowers und wir schenken euch drei davon. Wenn ihr eine der Ausgaben von Lieblingsplätze Chiemgau aus dem Gmeiner Verlag gewinnen wollt, dann schickt uns eine E-Mail und verratet uns euren Lieblingsort in Bayern und warum er das ist. Und das schickt ihr einfach per E-Mail an redaktion@liebe.bayern. Und ganz wichtig, ohne DE.
Genau, liebe.bayern ist unsere Adresse. Und noch lieber aber könnt ihr euren Lieblingsplatz per Sprachnachricht schicken über einen Nachrichtendienst an die Nummer 0160 9688-3467. 0160-9688-3467.
Und diese Nummer und die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich auch bei uns auf der Homepage auf www.liebe.bayern.
Mit DE hinten dran?
Nein, ohne DE.
Ach so, ja, genau. Liebe.bayern.
Damit sind wir für die Winterfolge über den Chiemgau am Ende angelangt. Und im Sommer gucken wir auch noch mal im Chiemgau vorbei, denn der See ist heute ein bisschen kurz gekommen. Aber eine Frage ist jetzt noch offen geblieben, Stefan. Was ist denn jetzt mit dem lieben Gott? Wohnt er nun im Chiemgau oder nicht?
Auf den ersten Blick haben wir jetzt nicht endgültig klären können, ob Gott im Chiemgau lebt und wo genau im Chiemgau. Auch wenn zum Beispiel Papst Benedikt XVI. Auch aus dem Chiemgau stammt, ist es heute in der kurzen Zeit nicht gelungen. Was wir sicher sagen können, ist, dass er hier eine Ferienwohnung hat. Vielleicht auf der Fraueninsel, das würde sich natürlich anbieten. Wir gehen dem Ganzen aber auch weiter auf die Spur und finden weitere Orte in Bayern, wo es ihm auf jeden Fall gefallen könnte. Und er macht Urlaub wie Gott in Bayern. In der nächsten Folge auf liebe.bayern machen wir mit euch die erste Kulturreise. Mit dem Wahl-Chiemgauer Regisseur Detlef Neufert geht's nach Myanmar. Dort hat er einen Dokumentarfilm gedreht und der Hauptdarsteller ist ein Teenager aus dem Kopfjägerstamm der Naga. Und was in dem Film passiert und was der Bibi, so heißt der Junge, in München erlebt hat, erzählen wir euch dann in unserem ersten Podcast-Feuilleton. Schaltet also unbedingt wieder ein auf liebe.bayern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt's gesund und beehrt's uns wieder. Herzlichen Dank und bis bald. Pfiat euch.
Pfiat euch.